Macht euch keine Gedanken darüber, ob ihr autoritär seid oder nicht. Bleibt nach Möglichkeit immer gleich und sagt einfach nur die Wahrheit. Und ich glaube, man kann niemanden verlieren, wenn man ihm die Wahrheit sagt. Da bin ich ganz, ganz, ganz sicher. Und die Wahrheit ist auch nicht immer böse und die tut auch nicht immer weh. Die Wahrheit tut weniger weh als eine kleine Lüge.
Trainerkompetenzen im Profifußball. Eine Podcast-Serie der DFB-Akademie.
Die Folge mit Christoph Kramer wurde am 8. Januar 2025 in Düsseldorf aufgenommen.
Moin und herzlich willkommen zum Podcast der DFB-Akademie, in dem wir über Erwartungen und Anforderungen an Cheftrainer sprechen. Anselm Küchle und ich sind heute in Düsseldorf und treffen in der zweiten Folge dieser Staffel auf Christoph Kramer. Christoph, erstmal vielen Dank, dass wir hier bei dir sein dürfen und dass du dich mit uns unterhältst über dieses Thema und vor allem den Blick als Spieler darauf richtest, wie wir mit Trainern zusammenarbeiten und uns da sicherlich einiges aus deinen Erfahrungen mitgeben kannst. Ich könnte dich jetzt als Weltmeister, langjähriger Bundesliga-Profi und TV-Experte nochmal bezeichnen, aber am Ende bist du für uns tatsächlich heute nur das, du bist Spieler und du guckst als Spieler auf den Trainer und ich glaube, das wird total interessant. Anselm, ich muss sagen, auf die Aufnahme heute habe ich mich wirklich gefreut. Und zwar auch ein bisschen, weil du da bist. Nicht nur wegen Christoph, aber ich glaube, die Perspektive, die wir einnehmen können jetzt bei uns in dieser neuen Reihe, die macht schon einiges. Und wir sind ja so ein bisschen in einer anderen Rolle, schauen anders auf den Trainer. Und das gibt einiges her. Und ja, heute kannst ja sogar du auch mal ein bisschen was aus der Praxis beitragen und musst nicht nur die Theorie und Wissenschaftskeule schwingen, ein bisschen gekickt hast du ja auch, ne?
Also als erst wollte ich dich loben, ja, für die netten Anfangsworte und dann haust du so einen hinterher, das macht mich ja fast schon traurig wieder, nein, Quatsch. Ich kann natürlich genauso drüber lachen und ich freue mich genauso wie du auf diese Folge, weil es ja doch heute ein erstes Mal sozusagen für uns ist, ein erstes Mal mit einem Spieler. Wir haben ja immer über die Trainer gesprochen, wir haben jetzt auch mit einem Sportdirektor gesprochen und wir haben immer über Spieler gesprochen, aber nie mit einem. Und auch in der Studie, in der wir oder über die wir in der ersten Staffel gesprochen haben, ging es ja vor allen Dingen darum, was sagen Experten, was sagen Trainer über Trainer. Und auch da haben wir nicht drüber gesprochen, was ist denn den Spielern wichtig bei einem Trainer. Und deswegen super cool, dass wir in der Konstellation heute zusammenkommen.
Sehr spannend, sehr auch mit dem Blick, Chris, auf deine Karriere, auch jemanden wie dich dann mal zu hören. Spieler sind ja auch immer individuell, ne? In welcher Phase befinde ich mich gerade, mit welchen Trainern habe ich zusammengearbeitet? Aus deiner Sicht als Spieler heraus, was macht denn für dich einen guten Trainer aus?
Boah, das ist so, fangen wir schon mal mit einem krassen Wort an, multifaktoriell, das kann man gar nicht, also ich tue mich schwer, das so aufzubröseln während der aktiven Zeit. Was ich auf jeden Fall sagen kann, was bleibt, ist wirklich, so abgedroschen es klingt, die Menschlichkeit, ne? Also es gibt einen Trainer, der während meiner Karriere, der immer fair war, der wirklich immer ehrlich war, und Ehrlichkeit ist ein großes Gut, aber ein sehr, sehr seltenes Gut im Profifußball. Und zu diesem Trainer, Marco Rose ist es, zu dem fühle ich mich immer noch verbunden. Also wir haben jetzt nicht tagtäglich Kontakt, aber so halbjährig telefonieren wir auch nochmal, weil ich mich wirklich für ihn interessiere, weil ich mich interessiere, wie es ihm geht, weil ich ihn wirklich sehr, sehr, sehr schätze. Und das aus dem einfachen Grund, weil ich bei ihm immer das Gefühl hatte, dass er die Wahrheit gesagt hat. Und das ist etwas, was ja manchmal logischerweise irgendwie schmerzt und man das auch manchmal nicht verstehen kann, aber das ist das, was am Ende bleibt. Also ich glaube, wenn wir jetzt alle Spieler, die Marco Rose jemals hatte, befragen und wir machen ein anonymes Voting, dann sagen alle, ja, das war von diesem Aspekt, so von der Menschlichkeit, der Beste, den ich hatte, da bin ich sehr sicher. Und das ist natürlich ein sehr, sehr großes Lob für einen Trainer. Trotzdem, also ich will jetzt nicht direkt irgendwie 17 Minuten darüber reden, es hat natürlich ganz viele Faktoren, ne? Aber am Ende, und das ist das, was ich jetzt auch gemerkt habe, so wo es bei mir Richtung Ende zuging und zugeht, ja, also das ist der Trainer, zu dem ich mich am meisten verbunden fühle tatsächlich. Und mit dem war ich auch lange nicht einer Meinung, ne?
Rudi Völler hat gesagt in der letzten Folge, er fand die Trainer gut, die ihn auch aufgestellt haben. Ich glaube, das kann jeder Spieler auch ein bisschen nachvollziehen, aber es ist natürlich nicht nur das. Es ist noch viel mehr, so wie du es gerade auch gesagt hast. Wir nehmen uns sogar ein bisschen mehr Zeit als 17 Minuten, um genau darüber zu sprechen, denn es ist ja unheimlich facettenreich, auch vor allem im Profifußball. Du startest als Talent, du spielst dich irgendwie in eine Mannschaft rein, du hast Trainerwechsel ja auch, ist ja gang und gäbe. Ehrlichkeit ist für dich ein wichtiges Thema. Ich glaube auch, um performen zu können, musst du dich natürlich auch wohlfühlen. Du brauchst einen Trainer, der auf dich baut. Und du hast irgendwie auch einen Hoch, einen Leistungshoch und dann kommt ein anderer Trainer mit einer anderen Idee. Du guckst, wie läuft es in der Mannschaft. Und Anselm, du nickst mich schon die ganze Zeit an. Du wirst auch einen Trainer gehabt haben, der auf dich gebaut hat.
Ja, und tatsächlich ist es für mich auch so, und das kann aber für andere Menschen wieder anders sein, dass für mich auch das Menschliche total wichtig war immer. Ich glaube auch, dass die Motive der Spieler ja super unterschiedlich sind und ich fand das jetzt sehr interessant, dass du den Aspekt gleich rausgegriffen hast, weil ich immer wieder, wenn ich an unterschiedlichen Stellen bin und mich mit Leuten austausche, auch mit Spielern austausche, diese Frage stelle, was sind denn für dich die besten Trainer gewesen? Und ich habe mal eine größere Gruppe befragt und die waren der gleichen Meinung wie du. Und zuletzt kam ich mal mit einem Ex-Profi in Kontakt, der mittlerweile auch Trainer ist, der gesagt hat, nee, ihn haben speziell die Trainer am meisten inspiriert, die fachlich am besten waren. Wie denkst du da zurück an ja, die fachlich Standen?
Inspiriert ja auf jeden Fall, da müssen wir gar nicht drüber reden. Also so wie Lucien Favre und ich will jetzt gar, also ich hatte auch andere Trainer, die mir die Wahrheit gesagt haben, nur zu Marco Rose hatte ich irgendwie ein besonderes Verhältnis. Also ich will jetzt nicht sagen, alle anderen waren unehrlich, das nur mal vorweg. Natürlich inspiriert einen so jemand wie Lucien Favre, der dich nimmt und 30 Zentimeter irgendwo weiter hinstellt, dir alles ganz genau erklärt und sowas. Das ist so ein, wie so ein richtiger Fußballfreak und wirklich so ein Fußballlehrer, so ein kleiner Professor. Das ist natürlich geil und das ist für mich auch inspirierend. Aber am Ende bin ich der Meinung, da hat ja jeder Mensch ganz feine Antennen für, ist das das, was bleibt. Ne? Weil du merkst an den Handlungen, ob er dich aufstellt, wie er dich im Training findet, ob er dich lobt, ob er dich nicht lobt. Also Worte und Taten sind bei ganz vielen Trainern halt unterschiedliche Sachen, weil sie sich kein Fass aufmachen wollen, weil das ist auch gar kein Vorwurf, das ist ja auch eine Gratwanderung, weil du ja auch irgendwie, manche können vielleicht nicht so gut mit der Wahrheit umgehen, da musst du ein bisschen jonglieren, damit du den einen oder anderen nicht verlierst, aber trotzdem, für mich, ich habe immer gemerkt, wie ein Trainer zu mir stand und ich hätte es mir gewünscht, dass er es mir auch sagt. Damit hätte ich viel besser arbeiten können, als wenn mir einer immer sagt, ja, ist, also wie oft ich gehört habe in den Phasen, wo ich nicht gespielt habe und zum Glück waren sie nicht so häufig, aber wie oft ich das bei auch Mitspielern mitbekommen habe, dieses, ja, ich kann dir gar keinen Grund nennen, du bist so dicht an der Startelf dran, aber diese Woche hat man einfach mein Bauchgefühl für was anderes. Also das ist ja unterm Strich, sind es ja immer so vorgeschoben, das gibt es auch mal, aber es ist ja immer so ein bisschen so vorgeschobene Sachen und ich habe es geliebt, wenn mir einer gesagt hätte, pass auf, ich kann mit dir irgendwie nichts anfangen, du drehst da deine Pirouetten, du machst das Spiel zu langsam und ich brauche einen, der das Ding nach vorne knallt. Da hätte ich viel besser mit arbeiten können, als wenn mir jemand immer irgendwie sowas Halbgares sagt und deswegen faszinieren tut mich auch die Fachlichkeit und ich möchte ja auch von Trainern lernen, wie sie das ein oder andere organisieren, machen, vor allen Dingen auf dem Platz, wobei ich sage, im Profifußball, mit wo auch ganz viel Geld ist, ist es fast mehr diese menschlichen Antennen, die du brauchst. Aber ja, wie schon jetzt mehrfach gesagt, unterm Strich ist das, was für mich wirklich zählt, dass einer jemanden so fair und ehrlich behandelt.
Ist es für dich aber auch andersrum vielleicht auch mittlerweile so, dass du jetzt, wo du dich ja so intensiv mit Fußball beschäftigst, auch aus einer anderen Perspektive als TV-Experte, auch als Trainer zukünftig vielleicht, dass du heute auch sagst, naja, in einzelnen Situationen hätte ich vielleicht mit dem Wissen von heute anders reagiert als Spieler, weil ich jetzt mehr hinterfrage, wie Trainer denken, wie Spieler reagieren?
Ja, voll. Also ich war auch mal jung und hatte auch mal Phasen, wo ich dachte, ich habe das Ding besser verstanden als jeder andere. Und da war ich auch als Spieler nicht so einfach. Also zum Beispiel Roger Schmidt halte ich für einen wirklich hervorragenden Trainer. Und da hatte ich damals, also da stand ich mir so ein bisschen selber im Weg. Also wir hatten immer ein gutes Verhältnis. Und das war zum Beispiel auch einer, der mir wirklich ehrlich immer alles gesagt hat. Er hat sich total mit mir beschäftigt. Ich war so häufig in seinem Büro. Aber da habe ich so ein bisschen zugemacht. Und das ist vielleicht auch mit 24 so ein bisschen normal, ne? Da hatte ich auch gerade da bin ich gerade Weltmeister geworden und dachte wirklich so, ich erfinde das Rad nochmal neu jetzt, ne? Da wäre ich dann als Spieler aus heutiger Sicht wäre ich auch ganz anders, als ich damals war. Ne? Also es ist ja klar, dass Spieler gerade in dem Sektor, wenn sie viel Geld verdienen, die sind auch nicht einfach. Ne? Die haben auch alle ein größeres Ego und können sich auch erlauben, mal ein bisschen lauter zu sein, mal ein bisschen aufmüpfiger zu sein, weil sie irgendwie einen finanziellen Background haben, weil sie einen Marktwert haben, weil sie wissen, Junge, du kannst mich eigentlich nicht hier komplett verbannen oder auf der Bank setzen, weil ich bin der zweiteuerste Spieler im Kader und also so, weißt du, deswegen, die Spieler kennen ja auch ihre Macht. Aber gerade deswegen ist es so wichtig und das habe ich mir fest vorgenommen, wenn ich irgendwann mal Trainer werden sollte, dass ich da wirklich zu jedem wirklich ein ganz sauberes, faires und vor allen Dingen ehrliches Verhältnis habe und immer gleich bleibe. Und ich weiß, dass das ganz, 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 ganz schwer wird und ich kann jeden verstehen, der mal diesen Ausweg sucht, aber man muss sich mit den Menschen beschäftigen, man muss lange mit ihnen reden, man muss alles klar machen und vor allen Dingen muss man ehrlich sein, weil jeder Mensch, da bin ich ganz, ganz, ganz sicher, hat Antennen dafür, ob jetzt gerade jemand einem in die Augen guckt und dir die Wahrheit sagt oder nicht.
Ja. Also ich finde es super spannend, weil hier auf meinem Sheet neben mir, da stehen so ein paar Faktoren dabei und ich habe mir aufgeschrieben, es gibt eigentlich so drei Ebenen, auf denen eine Beziehung zwischen Trainer und Spieler beruht. Das ist die fachliche Ebene, die emotionale Ebene und die soziale Ebene und du hast ganz viele Dinge von diesen schon benannt. Ja, und dazu gehört natürlich ein Einfühlungsvermögen, dazu gehört Empathie zu spüren, was den Spieler vielleicht auch gerade drückt irgendwo und vielleicht auch mal das eine oder andere Wort dann auch zu sagen dazu. Und das hat natürlich nicht jeder Mensch von alleine. Ja, also deswegen schon mal ein sehr interessanter Start.
Auch in den unterschiedlichen Phasen, in denen du als Spieler steckst, ne? Wenn du gerade anfängst, vielleicht in den Profikader zu kommen, von den Junioren heraus, vielleicht sich noch mehr zurückzuhalten, so wie du es gerade gesagt hast, irgendwann auf dem Höhepunkt zu sein, vielleicht auch mehr Stimme zu haben. Bisschen provokante Frage, wer ist am Ende stärker, der Spieler oder der Trainer?
Kommt auf den Spieler und kommt auf den Trainer an. Also Messi, Neymar, Mbappé, mit denen könntest du, als sie zusammen bei Paris gespielt haben, mit denen könntest du eigentlich PlayStation spielen als Trainer, wenn sie machen würden, was du sagst. Sie machen es einfach nicht und die sind ganz, ganz, ganz locker und auf jeden Fall mächtiger als jeder Trainer, den es gibt. Wenn du dann Julian Nagelsmann beim DFB bist, Pep Guardiola bei Man City bist und hast dann auch eine Mannschaft, die jung ist, die du geformt hast, wo du klare Rollen besprochen hast, dann bist du schon mächtiger. Also jetzt gerade Pep Guardiola, mittlerweile Arteta. Es gibt natürlich so ein paar Trainer, wenn die irgendwo hinkommen, dann denkt man, oh, Guardiola trainiert mich. Da kann er erzählen, was der will. Da bist du erstmal ruhig, ne? Weil wenn ein Verein so einen Trainer holt, dann ist ja auch jetzt Xabi Alonso, wenn der irgendwo hingeht, dann hat er auch mal eine andere Aura und was anderes im Gepäck, als er nach Leverkusen kam. Aber dem hast du schon zugehört, weil er so ein hervorragender Spieler war. Mhm. Aber ja, es kommt immer ganz drauf an. Aber generell, man darf die Macht der Spieler nicht unterschätzen, ne? Weil wenn du einen Spieler mit einem bestimmten Marktwert hast, du kannst es dir als Trainer nicht erlauben, den kaputt gehen zu lassen. Du willst es vielleicht als Trainer, weil du weißt, okay, wahrscheinlich bin ich nur 3 Jahre hier, aber der Verein sagt dann, ey, pass mal auf, wir haben hier einen Jungen, der ist 40 Millionen wert, wir wollen ihn vielleicht hier irgendwann mal verkaufen, sieh zu, dass du mit dem klarkommst. Also das ist total schwer und auch das ist etwas, was im Profifußball, was man krass unterschätzt, diese politischen Themen, die ein Trainer zu jonglieren hat, das ist ja ganz heftig, also mit Marktwert, mit Wiederverkaufswert. Wenn du einen Spieler nicht, wenn du zu einem Verein kommst und du findest einen Spieler nach 2 Trainingswochen, denkst du so, ach du Scheiße, den kann ich gar nicht gebrauchen in meiner engen Raute hier auf der 8. Dann stellst du nochmal auf die 10, dann denkst du, das geht aber auch nicht. Kannst auch Außenverteidiger? Nee, kann er auch nicht. Und dann hast du vielleicht einen richtig teuren Spieler, mit dem du eigentlich nichts anfangen kannst. Und der muss spielen. Und das wird ja auch klar gemacht, dass der irgendwie spielen muss und deswegen, das ist schon alles nicht so einfach und gerade diese politischen Dinge, die sind, glaube ich, sehr unterschätzt.
Und wie stark hast du die als Spieler selber wahrgenommen?
Ja, schon stark.
Und ist das dann was dich gestört hat oder hast du das einfach mit irgendwann einfach akzeptiert, dass es zu dem Geschäft gehört?
Es gehört leider zum Geschäft, aber wir müssen ja nicht drüber reden, wo viel Geld ist, sind auch immer viele Allüren und damit muss man umgehen können. Das ist ein Anforderungspunkt von, also ein Trainer, der im Leistungsbereich Trainer werden will, der braucht das Anforderungsprinzip, dass er mit Ego, mit Allüren, mit Politik umgehen kann. Wenn er das nicht kann, dann kann er nicht Trainer im Leistungssport werden, weil ich
ich glaube, man kann es ein bisschen aberziehen als Trainer, aber ganz gewiss es nicht rausbekommen.
Übrigens gibt es ja laut dir noch einen anderen Aspekt, der einen guten Trainer ausmacht. Ich zitiere mal, du hast gesagt, deine These ist, dass die langsamen Sechser immer gute Trainer werden. Sie haben zu jedem Spieler Verbindungen und wenn du dann auch noch langsam bist, musst du vorausschauend denken. Ich habe das mal aufgeschnappt und habe das mal in einem bekannten Netzwerk geteilt, ja, und habe da super viele Rückmeldungen bekommen. Und unter anderem gehört dazu, jetzt Dennis, dein Name taucht da jetzt nicht auf, es tut mir leid, ja, aber unter anderem habe ich dann Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Xabi Alonso, Zidane, Xavi, Deschamps, Enrique. Ich könnte jetzt die Liste ganz viel länger machen, um auch einen Deutschen zu nennen, Hürzeler, ja auch auf der Position gespielt. Und jetzt reden wir mal nicht über Sechser, sind wir nicht so streng, zentrale Mittelfeldspieler. Das war so ein bisschen halb im Spaß und halb im Ernst gesagt von dir, habe ich den Eindruck gehabt. Und man sieht ja, irgendwas ist ja dran. Vielleicht magst du uns ja auch nochmal erzählen, was du davon hältst.
In dem Zusammenhang muss ich noch ein paar Sachen sagen. Einmal langsame Stürmer auch. Vor allen Dingen falsche Neuner wie Sandro Wagner.
Das müssen wir ergänzen.
Den müssen wir reinpacken. Ich würde mich fernhalten von Außenverteidigern und Torhütern, das muss ich auch ergänzen. Aber sonst ja, also es ist halb im Spaß, halb im Ernst gemeint. Also es ist mir ist natürlich auch aufgefallen und es muss ja an irgendwas liegen, ne? Und du bist schon, also das ist die einzige Position logischerweise, wenn du ein 4-4-2 aufmalst, die zu allen Positionen Verbindung haben. Und ja, ich glaube schon, dass das Sechser insgesamt, ich will das jetzt auch nicht zu hoch hängen, ein bisschen anders auf ein Spiel gucken als ein Außenverteidiger, der das Spiel immer mit der Linie spielt oder als ein Torhüter, der das Ganze da hinten irgendwo aus 2D sieht und sich immer nur freut, wenn 100 Meter weiter ein Tor fällt. Deswegen, auch wenn du langsam bist und die Position 6, da sind ja meistens, jetzt ändert es sich gerade so ein bisschen, ja. Aber der Spielertyp Felix Netscher, den gab es zu meiner Zeit. Also den gab es auch schon, aber diese ganzen Pogbas und so, das ist ja eher so der ganz moderne Sechser. Also früher waren Sechser langsam, weil die mussten ja auch irgendwie ihre Berechtigung haben und dann hast du dich halt in die Mitte gestellt, weil da musstest du nie sprinten. Aber ja, also ich glaube schon, dass man als langsamer Sechser, ist eine nicht ganz uneigennützige These, deswegen habe ich sie auch aufgestellt, dass die einen guten Blick aufs Spiel haben.
Haben wir das auch geklärt, Dennis? Welche Position hast du nochmal gespielt?
Ist genau die Entwicklung, die ihr aufzeigt. Einmal von außen schnell und dann wurde es immer langsamer und am Ende war es dann die 6. Ja. Und dann bin ich irgendwie zu den Trainern gekommen.
Ne? Gute Grundlage.
Ja. Ja, ich glaube, so wie du es gesagt hast, Chris, ist es ja nicht nur die Beziehung Spieler-Trainer, sondern vor allem im Profibereich. Es gibt einfach so viele Player, die da noch ein Wörtchen mitzusprechen haben, Anselm. Ne? Wir haben ja den Ankerpunkt dieser Staffel, das Mut-Modell aus der Trainerausbildung. Mut bezieht sich hier auf Mannschaft, Umfeld, Trainer und Funktionsteam, klar, Spieler sind hier bei der Mannschaft verortet. Die Beziehung Spieler und Trainer, du hast gerade die drei Punkte schon angesprochen, aber wenn wir jetzt mal nicht aus Chris-Perspektive drauf gucken, sondern aus Trainerperspektive, wie kann ich mich denn da aufstellen, tatsächlich diesen ganzen Wust an Personen und diesen ganzen Staff drumherum und diesen großen Kader, den ich habe, mit auch ein bisschen Ich-AGs im Profifußball, den auch so zu steuern, dass nachher jemand wie Chris hier sitzt und sagt, ja, ey, das hat gut funktioniert, wir schreiben uns heute noch.
Ja, ich glaube, das ist natürlich, es gibt nicht die Lösung. Jeder Trainer ist ja auch anders, jeder Trainertyp ist anders, braucht vielleicht was anderes. Aber ich glaube, die Gemeinsamkeit ist, dass du natürlich vertrauensvolle Personen in deinem Staff brauchst, um dir natürlich auch die Aufgaben besser aufteilen zu können. Ja, wir wissen ja alle, es gibt so viele Aufgaben mittlerweile, die ein Cheftrainer zu bewältigen hat. Und dazu gehört aus meiner Sicht als Hauptaufgabe des Cheftrainers eben auch die Pflege zu gewissen Spielern, also die Beziehungspflege. Es gibt ja mittlerweile auch ganz viele Studien, die einfach zeigen, dass Mannschaften, unabhängig jetzt mal von der Sportart, erfolgreicher sind, wo eine starke Trainer-Spieler-Beziehung vorhanden ist. Jetzt könnte man wieder darüber sprechen, was heißt das denn genau? Auch da gibt es sicherlich unterschiedliche Definitionen, aber Fakt ist, der Cheftrainer muss natürlich auch Zeit haben, sich um die einzelnen Spieler zu kümmern. Ich weiß auch aus unterschiedlichen Trainerteams, dass die sich das oft auch aufteilen. Ja, der Co-Trainer zum Beispiel.
Das ist ja meine Lieblingsausrede.
Ja, das ist spannend. Ja. Würde mich jetzt gleich auch interessieren. Also aufteilen im Sinne von Co-Trainer kümmert sich um vielleicht die jüngeren Spieler, Cheftrainer eher um die älteren, um die Führungsspieler in Anführungsstrichen. Da würde jetzt Streich uns reingrätschen. Es gibt keinen Führungsspieler. Ja, aber ja, wie stehst denn du dazu?
Ja, also ich war noch nie Cheftrainer, ne? Und ich war auch wirklich noch nie Trainer, aber also wenn ich Trainer bin, kann ich euch eins schon mal versprechen, ich werde Zeit dafür haben, um mit jedem Spieler von mir innerhalb von 2 Wochen ein Gespräch über eine halbe Stunde zu führen.
Ja, und ich persönlich würde sagen, total wichtig, weil wenn du mich jetzt gefragt hättest, worauf kann ein Trainer vielleicht achten, hätte ich gesagt, schau, dass du möglichst früh mit allen Spielern auch Gespräche geführt hast.
Ja, ja, und auch diese, was mich auch immer so ein bisschen nervt, ist immer, ich habe das Gefühl, dass viele Trainer irgendwie immer so ein gespieltes Autoritätsding haben wollen. Also dieses ganze Autorität, du bist Trainer einer Mannschaft, du entscheidest alles, du hast eine natürliche Autorität und diese ganze Debatte, ob man zu sehr Kumpeltyp ist oder so, also man kann einfach zu jedem ein unfassbar gutes Verhältnis haben, weil ich sage, da bin ich ganz fest und überzeugt, mir fällt es viel leichter, Leute, Menschen in meinem Umfeld zu kritisieren, die ich mag, anstatt welche, mit denen ich nicht so richtig warm werde. Also einfaches Beispiel in Gladbach, wenn der Lars Stindl, der Toni Janschke, der Patrick Herrmann, der Jonas Hofmann, der Oskar Wendt, der Jan Sommer scheiße gespielt haben, konnte ich die anschreien und ich hatte ein richtig gutes Gefühl dabei. Wenn ich dann so allein durch die Sprachbarriere den Alessandro Player, mit dem habe ich auch ewig zusammengespielt, bei dem hatte ich immer so eine ganz kleine Barriere, weil ich mit dem war ich noch nie saufen, mit dem habe ich mir noch nie die Nächte um die Ohren geschlagen. Zudem hatte ich nicht so ein Verhältnis wie zu den anderen. Und ich finde es immer so wichtig, wenn man ein gutes Verhältnis zu seiner ganzen Gruppe hat, ob als Trainer, als Spieler, ist es egal wie, dann ist es fällt viel einfacher, die zu kritisieren und es fällt auch viel einfacher, Fehler zu machen. In einer Mannschaft, wo du dich wohlfühlst, da kannst du mal Fehler machen und du weißt, dir ist keiner böse, das ist kein komisches Gefühl. In einer Mannschaft, in der du neu bist, dann denkst du schon wieder drüber nach, so, finde ich mich jetzt hier wirklich so gut, jetzt musst du aber mal gucken, dass du hier Gas gibst, weil sonst verlierst du deinen Status innerhalb der Mannschaft. Du machst dir so viele Gedanken und deswegen ist es viel einfacher, auch eine Hierarchie zu haben unter Freunden, Freunden in Anführungsstrichen. Also deswegen das A und O ist, es gibt für mich nicht zu viel Kumpeltyp. Das ist, du musst ein so gutes Verhältnis zu deinen Spielern haben. Das kann nur förderlich sein, ganz, ganz sicher.
Das bringt uns zu einem anderen Aspekt, einer Frage, inwiefern du Nähe und im Endeffekt die Nähe und Entfernung des Trainers wahrgenommen hast. So wie ich dich jetzt gerade höre, hört sich für mich an, du hast eher geschätzt, wenn der Trainer eher nah an der Mannschaft war. Ja. Hast du auch das Gegenteil gehabt, eine richtige Entfernung des Trainers zur Mannschaft? Und wie hat sich das dann auch vielleicht auch ausgewirkt aus deiner Sicht auf die Mannschaft?
Ja, furchtbar. Also ich nenne immer nur im positiven Beispiel Namen, ist ja logisch. Aber ich hatte auch Trainer, da habe ich mir manchmal gedacht, der kann ja nicht wahr sein. Also kommt rein, spricht irgendwelche Strafen aus. Und also sowas von fernab von der Realität. Ich hatte Trainer, die hatte ich ein Jahr, die haben nicht einmal mit mir geredet. Wo ich denke, ey, ich bin wirklich ein Mensch, den kannst du so einfach einfangen. Ne? Also mir musst du einfach nur sagen, ey, ich brauche dich hier und gib im Training Gas und dann bin ich sowas von glücklich und zufrieden. Aber das ist wirklich so von der Kommunikation, da habe ich mir manchmal gedacht, das glaube ich nicht. Also kein Chef in irgendeinem Unternehmen, also das hat ja auch nichts mit Führung zu tun, ne? So richtig unnahbar, gespielte Autorität. Also das war ganz, 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 ganz furchtbar und am Ende auch nie erfolgreich.
Sind wir wie immer wieder bei Authentizität, ne? Und dass es auffällt, wenn du einfach nicht authentisch bist und das bei den Spielern auffällt, was bei dir denn, hast du einen Wandel mitgekriegt vielleicht auch, wenn du ein bisschen zurückguckst und schaust, okay, ich habe mich da, brauchte ich mehr Nähe zum Trainer, dann war ich gestandener, da wurde es vielleicht ein bisschen weniger oder gibt es da eigentlich für dich gar keinen Unterschied?
Ich brauchte persönlich nie eine Nähe, um meine Leistung zu bringen. Also man musste mich nicht loben, mich musste man nicht in den Arm nehmen. Also ich habe schon funktioniert, ich konnte das alles realistisch einschätzen. Ich habe total viel Spaß am Fußball und ich bin auch immer super gerne zu allen Sachen hingegangen. Also ich glaube, dass ich, was das angeht, ein sehr, 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 sehr einfacher und dankbarer Spieler war. Man musste mich auch nie in den Arsch treten. Ich habe irgendwie, also ich war noch nie auf dem Trainingsplatz und habe gedacht, boah, heute aber irgendwie nur mit 80% und das Trainingsspiel will ich nicht gewinnen. Das ist irgendwie so in mir. Also bin auch Trainingsfeldmeister. Ja, der sei mir erlaubt. Das brauchte ich nicht, aber natürlich gibt es da ganz viele Spieler, mit denen du unheimlich viel reden musst, mit denen du dich krass beschäftigen musst, die auch viel Lob brauchen. Ich glaube nicht so wirklich daran, dass es Spieler gibt, weiß ich noch nicht, habe ich noch nicht abschließend bewertet für mich, aber ich glaube nicht, dass es so viele Spieler gibt, die mal so
angepiekst werden müssen, die du aufwecken musst, die du anschreien musst. Aber wie gesagt, weiß ich noch nicht, aber glaube ich eigentlich nicht. Aber es gibt viele Spieler, die funktionieren mit Lob und deutlich besser als wenn du sie nicht lobst oder so neutral zu denen bist. Aber ja, da hatte ich eigentlich keinen Wandel, weil da war ich sehr, sehr, sehr einfach gestrickt.
Lass uns einmal noch bei der Kommunikation mit dem Trainer bleiben. Wir sind in, sagen wir mal, Trainerkabine. Es geht um das Spielsystem, um die Art von Fußball, die gespielt wird in diesem Verein, mit dieser Mannschaft, mit der Idee des Trainers vielleicht. Auch du als Spieler, ist es tatsächlich per se die Idee des Trainers, die umgesetzt wird? Ist es die Idee, die alle zusammen vielleicht entwickeln dann auch, aufgrund der Erfahrung, die ich im Profibereich habe? Sind es die Spieler, die auch Dinge vorgeben? Oder ist es tatsächlich so gewesen, wir versuchen das umzusetzen, was der Trainer, das Trainerteam sagt?
Also ein guter Trainer hat das perfekte Spiel im Kopf und lässt sich davon auch nicht abrücken. Aber ein guter Trainer versteht es auch, die Mannschaft so fühlen zu lassen, als ob sie das Ding mitentwickelt haben, aber haben sie wahrscheinlich nicht. Also der steuert die dahin, dass sie denken, ja, das haben wir jetzt gemacht. Ja, das glaube ich, dass das sehr gute Trainer so machen. Man muss ein bisschen, also ich weiß nicht, ob ich, ich finde diese Trainer immer ein bisschen schwierig, die irgendwo hingehen und sagen, ja, das hat jetzt hier Hürzeler, bestes Beispiel, der hat irgendwo, den finde ich nicht schwierig, sondern das ist das positive Beispiel, der hat bei St. Pauli immer sein 3-4-3 gespielt und geht zu Brighton und geht dann nicht dahin und sagt, so Leute, St. Pauli 3-4-3 habe ich mal alles mit abgeschossen, ne, war richtig geil, jetzt 3-4-3, sondern er spielt einfach bei Brighton seit Spieltag 1 4-2-3-1, weil es wahrscheinlich, ich habe mich damit jetzt nicht großartig beschäftigt, aber weil es wahrscheinlich das Spielsystem so, also die Spieler so hergeben, und das finde ich dann schon beeindruckend. Trotzdem hast du als Trainer einen Idealplan im Kopf, wenn du ein guter Trainer bist, und gibst deiner Mannschaft das Gefühl, dass sie den Plan mitentwickelt haben, entwickeln sie ja auch so ein bisschen selber mit, aber du kannst es schon gezielt dahin steuern, dass alle daran glauben, weil der Glaube ist halt auch sehr wichtig.
Was meine Situation oder mit einer Mannschaft, wo ihr gesagt habt, puh, das, was der jetzt von uns möchte, das ist überhaupt nicht unsere Art des Spiels, das können wir nicht machen, wir müssen was anderes spielen?
Ständig. nein, also ja, wir hatten mal eine ganz furchtbare Phase unter Marco Rose. Übrigens die ersten 3-4 Spiele, der wollte unbedingt diese enge Raute spielen. Da habe ich mir auch gedacht, nee, das können wir so nicht machen. Aber und da bin ich auch, also ich hinterfrage schon Dinge und ich finde es auch wichtig, dass man Sachen hinterfragt. Also für meinen Charakter ist das wichtig. Aber am Ende bin ich da auch wirklich so der Urdeutsche und denke, pass auf, ich bin Angestellter, das ist der Trainer, ich mache jetzt das, was der sagt, und das hinterfrage ich auch nicht mit bestem Wissen und Gewissen, und ich nehme jetzt meine Beine in die Hand und mache das so, wie der es möchte. Also das mache ich schon. Trotzdem muss man sagen, diese enge Raute, die hat auch wirklich nicht geklappt. Und dann haben wir sie auch irgendwann gelassen. Wir haben die noch ab und zu haben wir die nochmal ausgepackt, weil er davon wirklich sehr überzeugt war. Und weil wir ihn wirklich als Mannschaft geliebt haben, haben wir ihm auch immer wieder den Gefallen getan, die zu spielen. Aber das war schon ein Griff ins Klo, das muss man sagen. Also zumindest mit unserer Mannschaft, ne? Also wir hatten ja auch viele Trecker, so Lars Stindl, mich, aber wenn ich da immer als halbrechter Acht auf den Außenverteidiger drauf gesprintet bin, da hatte ich schon noch 10 Meter Weg und ich hatte noch 25 zu gehen, da hatte ich schon keine Lust mehr.
Aber wenn du jetzt an die Rolle als Trainer denkst, würdest du dir dann wünschen, dass die Spieler auf dich zukommen und sagen, hey Trainer?
Voll. Ja. Also das finde ich auch ganz wichtig, und auch wieder da, wenn du ein gutes Verhältnis hast, und also es gab noch keinen Trainer in meinem Leben, der nicht gesagt hat, die Tür übrigens, die ist immer auf. Ne? Wenn ihr was habt, dann kommt. Aber entweder das Sagen, das Was, das kann ja jeder, aber das Wie, das auch mit Leben zu füllen und jedem wirklich das Gefühl zu geben, die Tür ist wirklich immer auf und man kann diskutieren, und natürlich musst du irgendwann als Trainer sagen, so Leute, jetzt ist auch mal gut, ne? Also weil jeder hat ja auch so seine eigene Philosophie, seine eigenen Stärken, und jeder möchte auch am besten zur Geltung kommen. Also ich hätte am liebsten nur hintenrum in meiner eigenen Hälfte gegen Überzahl geschafft und da den Ball laufen lassen und hätte mich daran ergötzt, dass der Gegner nicht an den Ball kommt. Dann kommt aber kein Offensiver irgendwie an den Ball, und also jeder hat ja auch sein eigenes Verlangen, deswegen ist das immer schön und gut, aber trotzdem mündige Spieler, die sich mit dem Spiel beschäftigen, ne, und mit denen man diskutieren kann, ja, was Schöneres gibt's ja gar nicht. Und wenn man dann darüber redet, dann hat auch jeder ein gutes Gefühl, und der Spieler sagt ja dann nicht am Ende so, ich überzeuge jetzt den Trainer, aber er hat das Gefühl, er redet mit Und das ist ja auch was voll schön ist. Also ich hätte total gerne Spieler später, die sich mit dem Spiel beschäftigen, eine Nacht drüber schlafen und zu mir kommen, ey, Trainer, ganz kurz, ich habe da nochmal drüber nachgedacht, das ist, glaube ich, nicht so gut. Und dann fragst du, warum? Und da, also ist ja, also ich finde es cool.
Ja, ich habe vor unserem Treffen über einen Aspekt nachgedacht. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum ich darauf gekommen bin, aber an die Ansprache in der Kabine. Es gibt ja so Dinge im Fußball, die werden eigentlich immer so gemacht. Man hinterfragt sie vielleicht auch gar nicht so. Und die Ansprache in der Kabine vor dem Spiel, direkt vor dem Spiel, ist ja oft so, dass man die Mannschaften sieht, wie sie an einem Kreis so stehen und dann wird nochmal was gesagt. Und auch aus eigener Erfahrung und natürlich auch aus Erzählung weiß ich, es gibt natürlich auch Spieler, die damit nicht so viel anfangen können. Es gibt wiederum andere Spieler, die das immer total wichtig finden. Jetzt mal unabhängig davon, ob es sehr emotional ist oder sehr sachlich, faktenbasiert. Wie siehst du das aus deiner Erfahrung, die du so gesammelt hast über die Karriere hinweg? Fandest du es immer eine gute Sache und wirst du es selber als Trainer auch weiter so machen oder wirst du es ganz anders machen?
Ich brauche das gar nicht. Ich halte auch diese Rituale, das sind die, die sich als erstes abnutzen. Ich bin vom Typ jemand, der weiß, wenn das Licht angeht, bin ich da. Ich kann davor machen, was ich möchte. Ich kann davor zwei Cola trinken und irgendwelche Witze machen am Handy. Ich kann telefonieren, es ist alles egal. Ich weiß, ab einem bestimmten Punkt wusste ich meiner Karriere, wenn ich rauskomme, das Licht angeht, bin ich irgendwie da. Manche brauchen den Tunnel, manche brauchen vielleicht auch noch mal was Motivierendes. Ich finde nur, dass ich diese Motivationssachen, ein Spiel vorzubereiten, ist immer gleich. Du hast deine Grundprinzipien. Ist immer anders, Entschuldigung. Du hast natürlich deine gleichen Grundprinzipien. Du weißt, irgendwann gegen eine Viererkette und gegen eine Fünferkette machen wir das so, da binden wir anders. Aber du gehst immer auf Nuancen im Spiel ein. Also du hast dann mal irgendwie ein Pressing-Opfer, ein bisschen weiter vorne, ein bisschen weiter hinten. Du kannst ja immer auf einen neuen Gegner was anderes erzählen und neu eingehen. Diese Motivationssachen. Ich glaube, ich werde es als Trainer, also den Joker hast du meines Erachtens nur so 4-5 Mal in der Saison. Weil wenn du vor jedem Spiel im Kreis stehst und erzählst, dass wir heute hier für unsere Familien spielen, ganz übertrieben gesagt, also so ist es natürlich nicht, ne? Aber das ist schon eine Sache. Ich habe mir die Doku von Arsenal angeguckt. Dann sagt mal, und das fand ich schon sehr kreativ, dann hat mal eine geile Rede gehalten, der Zeugwart, der schon 25 Jahre bei Arsenal, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt.
Doch.
Ne? Ein Zeugwart, der 25 Jahre bei Arsenal arbeitet, der hat dann auch geile Worte gefunden. Dann war es mal irgendein Fan, den die dazugeholt haben. Aber auch beim ersten Mal ist das geil, beim zweiten Mal auch noch. Aber das ist schon eine Sache, diese ganzen emotionalen Faktoren, und Fußball ist Emotion pur. Aber ich glaube, diese ganzen emotionalen Faktoren, die sich auf Motivation beziehen, die nutzen sich schnell ab. Die kannst du mal machen in Ausnahmesituationen, wie zum Beispiel bei einem großen Turnier. So, wo du so weißt, ey, wir konzentrieren uns jetzt mal 6 Wochen, 4 Wochen nur auf Fußball. Da kannst du das alles machen. Auf eine ganze Saison gesehen, ne, halte ich das für schwierig. Und wenn ich emotionale Faktoren einbringen würde, hätten die immer etwas mit dem Spiel zu tun. Also diese emotionalen Faktoren wie Kämpfen und sowas und da nochmal heute geben wir mal richtig Gas und so, an die glaube ich nicht so richtig, aber ich glaube an Sachen wie, was passiert eigentlich? Wisst ihr noch, als wir im Sommer da saßen und wir haben uns vorgenommen, was wir machen, wenn wir ein Tor schießen oder wenn der Gegner ein Tor schießt? Denkt bitte daran, wenn wir ein Tor schießen oder wenn der Gegner ein Tor schießt, was wir dann machen. Und da kannst du emotional, in dem Feld kannst du meines Erachtens viel holen. Und der Rest, also wenn das Spiel angepfiffen ist, ob du davor nochmal vielleicht ganz minimal Gänsehaut hatte, weil dich einer zusammen geschrien hat oder halt der eine muss fast lachen und halte ich nicht so viel von, aber auch noch nicht abschließend die Gedanken gemacht.
Erinnert mich an unser Gespräch mit Christian Ilzer, ne? Sturm Graz, wo es ja auch so war, dass ich meine, der Co-Trainer diese Ansprachen immer gemacht hat, immer irgendwie Tierbilder gefunden hat oder irgendetwas als Aufhänger dann zu nutzen, um auf das Spiel einzugehen. Und genau daran haben wir nämlich auch gedacht und überlegt, okay, wenn ich das jetzt als Spieler, wenn ich 5 Jahre im Club bin und 5 Jahre ist dieses Trainerteam und ich höre das immer wieder, ist egal, wie der Vogel dann heißt, also das Tier jetzt nicht der Co-Trainer, bringt mich das überhaupt noch weiter, ne?
Ja, also und das gilt ja für viele Dinge. Ich glaube, auch als Trainer ist man ja auch gefordert, immer mal wieder was auch zu verändern. Ich glaube, gewisse, man muss nicht Rituale nennen, aber gewisse Prozesse sind gut, wenn sie gleich bleiben, weil der Mensch ist ja auch ein Gewohnheitstier. Aber ich glaube, es gibt auch Faktoren, die man einfach verändern muss. Es ist ja auch, gilt ja fürs Training genauso, dass du nicht immer die gleichen Übungen machst, sondern auch immer versuchst, mal einen anderen Reiz zu setzen, um dann eben auch neue Ziele zu erreichen.
Also ich glaube, ich halte es für wichtig, dass die Spannung bei jedem Spieler hoch ist. Also ich mochte es als Spieler total gerne, wenn ich vor dem Spiel wusste, ob ich spiele oder nicht. Aber es ist besser, wenn es der Spieler nicht weiß und wenn es auch mal so Überraschungen in der Startelf gibt, unverhofft, kurz vorm Spiel, weil dann eine Mannschaft merkt, sie sind alle fokussiert und alle da und können erst, also wissen erst ganz kurz vorm Spiel, ob sie auf der Bank sitzen oder nicht. Das halte ich für Sachen so wie Spannung, Aufbau oder Abfall für Spieler, die spielen oder nicht. Damit kann man sich eher beschäftigen als mit diesen Sachen, mit diesen Motivationen. Ich bin aber auch da speziell. Ich lasse mich da auch gerne überzeugen, wenn ich eine Meinung von jemandem anderen sehr schätze. Aber ich bin da, mich kriegst du damit nicht.
Ja, ich denke auch, dass man da als Trainer auch wiederum seine eigenen Stärken kennen muss. Im Sinne von, wenn ich jetzt nicht der emotionale Typ bin oder ich weiß von mir, ich bring's einfach nicht rüber, dann lasse ich es doch lieber von jemand anders machen. Ja, und das haben wir auch schon öfter gehört, das machen ja viele Trainer auch so. Aber es mag bestimmt auch welche geben, die versuchen, alle Rollen irgendwo zu übernehmen.
Ja, vielleicht auch, wenn ich das jetzt weglasse als Trainer, also es wirklich nicht mache und eine gewisse Erwartungshaltung nicht erfülle, dann mich auch angreifbar mache. Ne, und deshalb sage, okay, ich lagere es vielleicht aus. Also es ist noch Bestandteil unseres Alltags, aber ich mache es halt selber nicht, weil ich diese Kompetenz bei mir nicht sehe oder diese Stärke, dann ist natürlich gut. Ich glaube auch, das meinte ich vorhin mit, wir sprechen mit dir als Spieler. Es gibt ja immer 20, 30 Spieler in einem Kader und jeder sieht es vielleicht mal so und mal so. Und wenn wir wieder an den Trainer denken, also Dinge aus Alibi zu machen, das ist das, was ich meine. Ja, wir haben schon immer eine Motivationsansprache vor dem Spiel gemacht. Deshalb machen wir das wieder. Es muss ja irgendeinen Nutzen haben. Und den Nutzen, ob es der Mannschaft wirklich nutzt, also der Gesamtheit, kriege ich ja nur raus, wenn ich ins Gespräch gehe, wenn ich transparent bin, wenn ich auch zeige, okay, Leute, ich interessiere mich dafür. Macht das Sinn jetzt auch für euch oder nicht? Das ist einfach von einem Derby, glaube ich, genau das, was du vorhin gesagt hast, so dieses Momentum zu nutzen. Aber wenn es aufgesetzt ist, dann wird es natürlich schwer, auch für mich als Persönlichkeit.
Ja, absolut.
Lass uns einmal kurz in der Kabine noch bleiben, Chris. Die Kabine, ist es der Raum der Spieler? Hat der Trainer da was drin zu suchen?
Ja, also als Trainer darfst du dich nicht, also dadurch, dass du als Trainer eine ganz natürliche Autorität hast, sind die Spieler ganz anders, wenn du in der Kabine bist. Das ist einfach so. Also Trainer ist trotzdem immer noch, boah, das ist der Trainer, ne? Es ist anders als bei einem Co-Trainer, aber der Trainer ist die höchste Person. Also ein Trainer hat meines Erachtens nichts in der Kabine verloren. Klar ist ja mal in der Kabine, aber jetzt so im Alltag, wenn man sich dann unterhält über Politik und Autos, ist es ja irgendwie klar, dass alle anders sind, wenn der Trainer dabei ist. Das ist einfach so.
Es gibt ja diesen Spruch, der Trainer hat die Kabine verloren. Das ist ja mehr so, der Trainer hat die Mannschaft verloren. Ne? Wenn wir in so einer Situation sind, Chris, ist das Ganze noch zu kitten?
Also sagen wir mal so, diesen Mythos, dass eine Mannschaft gegen den Trainer spielt, das gibt's nicht. Also auch wenn man sich das vornimmt, im Spiel will jeder Spieler für sein eigenes Image gewinnen, gute Leistung zeigen. Das funktioniert nicht, aber es gibt sicherlich den Moment, wo du, wenn ein Trainer gefeuert wird, dann denkst du, ist jetzt auch nicht so schlimm. Oder wo du denkst, boah, scheiße, da hätten wir als Mannschaft, das sind wir eigentlich schuld. Ja, also man merkt das, wenn ein Trainer nicht mehr so gut bei einer Mannschaft ankommt und dann ist es auch schwer zu kippen. Klar kannst du es immer noch mal ansprechen und kannst dich noch mal zusammensetzen, aber wenn einmal so diese Vertrauensbasis weg ist, dann ist es schon schwer.
Ich würde gerne die Umkleidekabine mal verlassen und rausgehen aufs Spielfeld, Spiel. Ich meine, wir wissen alle, auch im Profifußball, anders als im Amateurfußball, ist es laut im Stadion, meistens zumindest. Man hört den Trainer nicht immer, wenn er da von draußen was reinschreit. Kannst du dich an Spiele, Momente erinnern, wo der Trainer durch die Dinge, die er von außen eingebracht hat ins Spiel oder auch durch Entscheidungen, das Spiel maßgeblich wirklich auch verändert hat und das dir im Kopf geblieben ist?
Ja, also Lucien Favre gutes Ingame-Coaching, wie ich fand. Also hat nicht in-game ist falsch, aber so in der Halbzeit, da hat er schon so ein paar Sachen, wir haben immer das Gleiche gespielt, weil er davon einfach überzeugt war und also wir haben jetzt nie umgestellt von 4-4-2 auf 4-3-3. Wir haben immer noch 4-4-2 gespielt mit Raphael, Kruse und Stindl so auf diesen 10er-Halbposition und davon ist er auch nicht abgewichen, aber ich fand schon, dass er viele Dinge erkannt hat und da viele Dinge so im ganz im Detail, das wird jetzt ein bisschen zu ausschweifend werden, erklärt hat. Marco Rose hat oft gut reagiert mit Umstellungen. Also er und sein Trainerteam, da bist du ja auch jetzt immer oben vernetzt und mit Headset und hast du nicht gesehen. Die haben schon immer, wie ich finde, gut auf Situationen im Spiel reagiert und dann auch angenommen, was so aus der Mannschaft kam. Also In-Game-Coaching ist hammerwichtig, ne? Also du merkst es ja bei aktiven Trainern, vor allen Dingen, wenn es nicht läuft. Ne? Also es gibt ja diesen Trainertypen, man führt 4-0 in der 92. und die stehen am Rand und fuchteln die ganze Zeit rum und da nochmal und jetzt hier nochmal rausrücken und nochmal. Das ist einfach, wenn du 4-0 führst, da kannst du dich auch einfach hinsetzen und einfach nichts sagen. Aber das Geile finde ich immer bei Trainern, wenn die einzeln zurücklegen in der 70. und dann da stehen und rumschreien und richtig Einfluss aufnehmen, auf etwas nehmen wollen, weil dann braucht dich eine Mannschaft. Und da finde ich, trennt sich voll Spreu vom Weizen, dass du weißt, okay, der ist jetzt ein richtiger Schauspieler, davon gibt es richtig viele, wo du denkst, ey, 4-0, 92, bitte setz dich jetzt mal hin, bitte. Und dann, wenn es dann einzeln für den Gegner steht in der 70, dann sitzen die da und sind irgendwie beleidigt, dass ihr Matchplan nicht aufgeht oder so. Und deswegen, also im Game-Coaching kannst du schon richtig was machen.
Ja, was man jetzt häufig sieht, sind ja die Zettel, ja, die da reingebracht werden. Ja. Ist das etwas, was du auch als positive Maßnahme als Spieler mit aufgenommen hast? Oder?
Ja, damit jeder einfach mal kurz drauf gucken kann und das visualisieren kann. Weil wenn du einem sagst, dann zeigst du hier und die ob 3 und 4 Finger, da kann einer vielleicht den kleinen Finger nur heben, wenn er den Ringfinger auch mithebt und so, dann das ist immer so ein bisschen schwer. Und dann sagt, denkt der eine sich 4, 4, 3, wir sind doch gar nicht 12. Und deswegen, also ich halte Zettel einfach für vernünftig, weil dann können es alle mal kurz sehen, wo sie stehen. Ja.
Wir haben beides gehabt, ne? Wir haben auch Trainer gehabt, die gesagt haben, okay, it's player's game. Meine Arbeit ist unter der Woche beim Training die Mannschaft einzustellen, aber auf dem Platz kann ich gar nicht so helfen, weil es so laut ist im Stadion und so weiter. Aber du sagst eigentlich genau das Gegenteil, was ich total spannend finde, als Trainer sich halt nicht zurückzuziehen und dann auch ja die richtigen Hilfestellung zu geben. Ne? Anpassungsfähigkeit haben wir mit Daniel Thun gehabt, wo er auch gesagt hat, puh, ich hatte einen super Plan A, aber ich hatte halt null zu Beginn mal, keinen Plan B, keinen Plan C, dann hat der Gegner was völlig anderes gespielt, ich konnte damit gar nicht umgehen.
Ja, also du musst dir mit deiner Mannschaft schon viele Grundprinzipien erarbeiten haben, ne? Aber es kann ja durchaus sein, das halte ich für hammerwichtig, wenn wir den Gegner erwarten, dass die unsere Dreierkette nicht mit zwei Mann anlaufen und bei die laufen sie auf einmal Mann auf Mann an, ja, dann ist es schon wichtig, dass wir, keine Ahnung, einen Sechser mit in die Kette nehmen, ich sag jetzt einfach irgendwas, also dann ist es schon wichtig, dass du darauf reagierst, ne? Und da brauche ich keinen, der dann schreit, gut, weiter, konzentrieren, fokussieren, das meine ich jetzt nicht, aber der einfach kurze Signale gibt, der dann vielleicht auch mal kurz einen Sechser rausholt und sagt, pass mal auf, die laufen uns hier mit drei Mann an, du fällst mit in die Kette. Wenn dein Gegenspieler auch noch mitkommt, sagst du deinem anderen Sechser auch noch, der geht auch mit in die Kette, dann ist ein Riesenraum davor. Und wenn sie überall komplett Mann gegen Mann spielen, dann, ich sag jetzt wieder irgendwas, dann gehen wir alle nach links und lassen unseren schnellsten Spieler rechts spielen. Oder keine Ahnung was, aber du kannst ja voll auf ein Spiel eingreifen, während es läuft.
Wie oft hattest du da Mitspieler, die auch diese Fähigkeit hatten, vielleicht auch genau so, wie der Trainer es machen könnte, darauf einzuwirken?
Voll. Also wir haben jetzt in unseren goldenen Jahren in Gladbach, da haben wir auch auf dem Platz relativ viel, natürlich in Absprache mit dem Trainer, das war dann aber auch so okay, weil es geklappt hat und weil der Trainer uns dann da vertraut hat, aber haben wir auch viel auf dem Platz geregelt.
Ich habe vorher auch nochmal geschaut, du hast über Spieler gesagt, die du gerne magst, dass das diejenigen sind, die wissen, wann, wo der Ball hingehört und die spüren, wie der Rhythmus des Spiels ist. Ja. Wie meintest du das konkret mit auch ja, diesem Rhythmus des Spiels? Also die wissen, wann sie das Spiel schneller machen, wann sie es langsam machen, wann sie mal den Ball verlagern.
Ja, es gibt ja so diese, Man hatte eine lange Druckphase vom Gegner, man ist hinterhergerannt, hat sich dann irgendwie so ein bisschen befreit, spielt den Ball auf den Außenspieler und der Außenspieler läuft, ich nenne keinen Namen, Patrick Herrmann, läuft in 1 gegen 2 und verliert den Ball. Wo ich mir denke, nee, also oder spielt dann, probiert dann einen tödlichen Ball zu spielen. Wo ich mir denke, nee, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir hier mal auf die Kugel treten und die mal laufen lassen, weil sonst kommen wir nämlich hier gleich in einen ganz blöden Teufelskreis, dass wir einen Puls von 175 alle haben und wenn wir dann den Ball bekommen, ist er direkt wieder weg und die nächste Welle läuft. Wir müssen jetzt mal gucken, dass wir das Spiel beruhigen für unseren eigenen Rhythmus und wenn das ganze Stadion dann in einem halben Konter ruft, schnell, jetzt können wir doch ein Tor schießen, dann aber bitte nicht auf das Publikum hören, weil ich rede jetzt nicht davon, dass wir, wenn wir ein 2 gegen 1 auf einen Abwehrspieler zulaufen, ja, dann nehmen wir das natürlich, ne? Da ist das Risiko so überschaubar, aber in einen 4 gegen 5 reinzulaufen und dann da irgendwie probieren, so einen risikoreichen Schnittpass zu spielen, der sowieso nicht ankommt oder in 85% der Fälle nicht ankommt, da mag ich Spieler, die verstehen, jetzt lass uns gucken, das Ding unter Kontrolle zu bekommen. Und Kontrolle ist mir sowieso generell ein sehr wichtiges Thema beim Fußball. Und deswegen mochte ich gerne Spieler, die das verstanden haben. Und das mit dem, wo der Ball wann hin muss. Es gibt ja so, du hast irgendwie gelernt, der Ball kommt von links und du musst ihn jetzt nach rechts verlagern. Aber manchmal auf der Seite bleiben, wenn da Überzahl ist, ist auch ganz geil. Also das siehst du ja sofort, wenn so Spieler, also von oben denkst du so, ja, also Granit Xhaka, du hast das Ding verstanden, so, weißt du.
Ich würde gerne das Stichwort Kontrolle nochmal nehmen. Und vielleicht können wir das ja auch nutzen, um dann auch drauf zu schauen, was du vielleicht auch als Trainer mal planst. Du sprichst jetzt davon, dass du Kontrolle gerne magst. Jetzt ist Kontrolle ja nicht immer nur mit Ball, sondern man kann ja auch den Gegner kontrollieren, wenn man gut verteidigt. Was verstehst du unter Kontrolle?
Ja, ich verstehe es schon mit Ball, muss ich sagen. In erster Linie, es wird in jedem Spiel im heutigen Fußball Phasen geben, wo du leiden musst, wo du tief verteidigen musst, wo du hoch pressen kannst. Aber in meinem Idealszenario habe ich immer den Ball. Und wenn er dann beim Gegner im Aus ist, dann machen schon die ersten beiden, heben schon die Arme und sagen, warum dauert das so lange mit dem Abstoß? Spiel weiter. Wir sprinten an, holen uns den Ball wieder, haben wieder lange den Ball. Und irgendwann, da bin ich sehr von überzeugt, fällt der Gegner.
Das gucken wir uns genau an, wenn er dann trainiert.
Da schauen wir dann genau hin.
Du brauchst diese Spielertypen, ne? Also Xabi Alonso mit Bayer Leverkusen kann das in Perfektion spielen, weil er die Spielertypen genau dafür hat, ne? Wenn du jetzt, und ich will keinem zu nahe treten, aber wenn du jetzt in der Regionalliga anfängst, dann ist Kontrolle vielleicht auch mehr Risiko, weil da auf den Plätzen, auf denen man in der Regionalliga spielt, das muss ja alles mit einberechnen, ob du da mit 2-3 Ecken vom Torwart aus hinten rausspielen möchtest oder ob du das Ding eher auf 2 großgewachsene Stürmer schießen willst, vereinfacht gesagt, ist ja dann auch die Frage. Aber in meinem idealen Bild von Fußball sieht Fußball so aus.
Also bei uns ist der große Stürmer vorne, auf den wir dann immer auf Sicherheit gehen, glaube
ich. Also früher war das immer ich bin zwar nicht 1,90, aber ich kann mich schon an die Innenverteidiger erinnern, die mir die Bälle so hingeklopft haben, ja. Die einfach dachten, Ball nach vorne, irgendwie würde schon ankommen.
Okay, die Vorstellungskraft fehlt mir gerade ein bisschen, ehrlich gesagt. Aber was mir nicht fehlt, ist die Vorstellung, tatsächlich Christi irgendwann an der Seitenlinie zu sehen. So reflektiert, wie du auch über den Trainer sprichst, über den Fußball sprichst. Und da hat sich ja schon ein bisschen was bei dir ergeben. Du hast über den Players Pathway schon die B-Plus-Lizenz gemacht damals als Spieler. Wann ist so bei dir dieser Gedanke aufgekommen, okay, das könnte ein Weg für mich sein, ich habe Bock, auch dem Fußball erhalten zu bleiben und mich damit zu beschäftigen, irgendwann diesen Trainerjob auszuführen?
Eigentlich schon relativ früh, also mir macht das voll Spaß und für meinen Seelenfrieden, ich habe das irgendwann schon mal gesagt, es ist ja so, dass ich durch meine TV-Expertentätigkeit, ich erzähle immer allen, wie es besser geht und irgendwann will ich es dann auch charmant finden, wenn ich selber probiere, zu zeigen, das, was ich meine, dass es wirklich besser geht, das dann auch vielleicht besser zu machen. Also deswegen für meinen kleinen inneren Seelenfrieden wäre ich ganz gerne irgendwann mal Trainer.
Wann holst du den Frieden denn? Also was?
Ich mache jetzt erstmal meine A-Plus-Lizenz, jetzt im jetzigen Jahr 2025 und ja, dann mal gucken. Ne?
Spannender Weg, A-Plus ist ja die höchste Lizenz im Juniorenbereich und sicherlich eine, wo man auch noch ein bisschen dran wachsen kann. Großer Aufwand, auch die Lizenz zu machen,
ja, glaube ich auch. Ja, das sage ich dir auch. Das ist wirklich ein großer Aufwand. Also. Das ist wirklich ein Wahnsinnsaufwand.
Ey, du hast noch nicht mal angefangen.
Ja, ich habe schon Kennenlernvideos hier hochgeladen und schon Online-Tutorials mir angeguckt. Da wird dir aber schlecht. Ne? Ich bin auch wie der Zettel, Ewald. Ich mache das gerne immer handschriftlich.
Aber du freust dich drauf, auch ja, dann voll. Da anzufangen im Juniorenbereich?
Ja, ich weiß noch nicht, wo ich anfange. Also irgendwann in meinem Leben hätte ich Lust auf die Challenge 6 Jahre. Ich fange mit einer U13 an und darf die bis zu U19 durchführen. Ich weiß, dass das jetzt gerade in den NLZs, dass das nicht geht, weil die Trainer ja nicht mitgehen mit einer Mannschaft. Aber wenn mir das irgendwann mal ein Verein in irgendeiner Zukunft ermöglichen würden, das wäre auf jeden Fall eine Sache, auf die hätte ich total Lust, so 6 Jahre so richtige Soldaten auszubilden.
Du, Chris, kein Problem. Ich würde meinen Heimatverein danach anrufen. Dann könnte man starten, wenn du magst.
Der direkte 6-Jahres-Vertrag.
Ja, ist, ne? Kann man gleich hinlegen.
Sag mal, als Trainer oder als Juniorentrainer, muss der andere Kompetenzen mitbringen als ein Profitrainer?
Ja, voll. Also was heißt andere Kompetenzen, weiß ich nicht, aber du musst dich halt so ein bisschen anders verhalten. Ne? In der Jugend, die kriegst du natürlich noch mit, die träumen noch, ne? Die träumen noch richtig und die sind krass auf dich fixiert und die müssen dir sozusagen gehorchen, weil sie noch nichts erreicht haben. Ne? Und die sind auf dich angewiesen. Das ist im Profifußball natürlich nicht so. Also gerade diese Sachen mit Allüren, Politik, die hast du in der Jugend noch nicht so zu einem Bruchteil, wie du sie später im Erwachsenenfußball hast. Also das ist schon nochmal im Erwachsenenfußball, gerade im Profifußball, eine deutlich größere Herausforderung, weil es ist leider so, aber es ist menschlich, wenn du irgendwann mal, keine Ahnung, 10, 20 mehr Millionen auf dem Konto hast und dann kommt dir ein Trainer krumm, dann ist dir das auch mal... Dann gibt es Leute, denen ist das egal.
Dann juckt es einen vielleicht nicht mehr so, ne? Ja. Was er sagt. Chris, ich weiß gar nicht, weithin ist ja bekannt, dass du Trainingsweltmeister bist.
Ja.
Wieso ist Training für dich so wichtig gewesen und geht es da eher darum, was trainiert wird oder wie trainiert wird? Wie ging es dir da auf dem Platz?
Boah, ich habe einfach, also ich muss sagen, dass ich weiß, dass das selten ist, aber auch wenn ich nicht gespielt habe und ich hatte Spielersatztraining und das mögen ja irgendwie, das mag ja irgendwie keiner so richtig, wenn die erste Elf nur Radfahren geht und man dann irgendwie dann auf dem Platz muss und irgendwie ein 4-gegen-4 Turnier spielen muss. Mir macht Fußball einfach Spaß. Ich spiele unfassbar gerne Fußball und da unterscheide ich gar nicht, ob das jetzt ein Spielersatztraining ist oder solange es irgendwas mit Ball ist. Am liebsten auf irgendwelche Tore mit dem Wettkampf, da bin ich einfach, das mache ich einfach wirklich gerne. Also mich kriegst du jetzt auch nicht mit diesen komischen Passformen, ne? Also ich wirklich, also kommt drauf an, oder die ist halt auf Schnelligkeit in Wettkampf, ne? Irgendwas, wo man jemanden besiegen kann, finde ich große Klasse. Und halt mit Ball, also Athletiktraining und Kraftraum, das kannst du alles, also das ist nichts für mich. Also wenn ich da jetzt, wir hatten jetzt zuletzt und ich weiß auch, dass das dazugehört im heutigen Fußball und ich will es auch gar nicht judgen, aber also da diese Stunde Aktivierung vorm Training, das hat mich ganz verrückt gemacht.
Kann ich verstehen.
Als ob du eine Stunde Aktivierung durchhalten willst.
Okay, kurz 4-gegen-2 und dann.
Naja, das ist eine Aktivierung, ja. Aber irgendwie nochmal hier, keine Ahnung, irgendwelche Medizinbälle gegen eine Wand zu schmeißen, das ist für mich keine Aktivierung.
Und Grüße an Hannes Wolf und die Trainingsphilosophie Deutschland, eine kleine Spielform, Wettkämpfe, klar, das, was einem Spieler nun mal auch Spaß macht. Ne? Ich glaube, dafür haben wir irgendwann angefangen zu kicken. Genau. Und da stehe ich dann auch auf dem Platz, auch wenn Spielersatztraining ist. Hat es für dich einen Unterschied gemacht, wenn beim Spielersatztraining der Cheftrainer da ist oder der Co-Trainer?
Ich weiß auch, dass es für viele einen krasser Unterschied gemacht hat und haben auch viele gesagt, das geht gar nicht, wenn er da nicht draußen ist. Mir war das wirklich eigentlich ziemlich egal, muss ich ehrlich sagen. Also das ist mir richtig Latte. Weil ich ja sowieso weiß, ich weiß, ob ein Trainer nach Trainingsleistung aufstellt oder nicht. Jeder hat es gesagt, 1,5 haben es gemacht.
Nach Trainingsleistung aufstellen? Ja. Naja, für dich als Trainingsweltmeister schon ein wichtiger Punkt, oder?
Ja, genau. Deswegen schade, dass es kaum einer gemacht hat.
Was mich noch wirklich interessieren würde, ist, jetzt läuft es ja manchmal auch gar nicht gut. logischerweise, die Ergebnisse passen gar nicht. Und das hat ja auch Auswirkungen nicht nur auf das Team und die einzelnen Spieler, sondern eben vor allem auch auf den Trainer. Ja, der wird beschossen von den Medien, Druck von oben, einige Spieler unzufrieden, vor allem die, die halt nicht spielen. Was hast du für dich jetzt so mitgenommen, was du von einem Trainer wirklich erwartest in diesen schwierigen Situationen?
Ergebnis unabhängig einfach gleich bleiben, finde ich, ist eine krasse Stärke. Wenn man sich nicht von seinem Weg abbringen lässt, ich glaube, dass das menschlich ist, dass man alles, was um seine Person oder um einen Verein rum passiert, dass man da auch viel liest, viel mitbekommt auf jeden Fall, wie die Stimmung so ist und sich deswegen vielleicht auch so ein bisschen verändert. Das darf man aber nicht. Also wenn man von etwas überzeugt ist, muss man diesen Weg durchziehen. Und der wird dann, dass man irgendwie mal was anpassen muss, ne, ist ja klar. Also es gibt Momente, da merkst du, boah, eine Mannschaft ist sowas von verunsichert. Wir spielen jetzt hier nicht mehr Tiki-Taka hinten raus, sondern wir kloppen die Murmel jetzt lang wieder. Also wir machen es jetzt ganz vereinfacht, ne? Also damit nur der Punkt klar wird. Das meine ich nicht mit anpassen. Also das musst du natürlich anpassen. Aber generell dein Verhalten auf gar keinen Fall anpassen, weil irgendwelche Zeitungen was schreiben, weil der Präsident mal in die Kabine kommt und mal wettert, weil die Fans draußen stehen und sagen, wir kommen hier bald nicht mehr, weil du ausgepfiffen wirst. Du darfst dich charakterlich nicht verändern. Also oberste Regel, ich habe mir so ein paar Sachen aufgeschrieben, die ich als Trainer, so Prinzipien des Menschen habe ich sie genannt und Prinzipien des Spiels. Und Prinzipien des Menschen ist die erste Regel und die letzte. Dazwischen kommen noch ein paar, aber die habe ich mir zweimal aufgeschrieben. Egal, was passiert, immer gleich bleiben.
Ja, also klingt natürlich super simpel. Ich stelle es mir dann, wirklich sehr, sehr anspruchsvoll vor. Vor allem, wenn ich dann auch noch 3-4 Spieler dann täglich bei mir habe, die sagen, hey, ja. Trainer, aber jetzt ist doch meine Chance. Warum denn nicht? Und das Medium schreibt wieder irgendwas über den Trainer, dass er jetzt wieder wackelt. Ja, total spannend, was man dafür auch mitbringen muss als Trainer, um das dann auch zu schaffen. Weil natürlich kann man vieles dann auch in der Ausbildung erlernen. Ich glaube, wenn man es dann mal erlebt, dann wird man erstmal richtig eine Lernkurve
erzielen. Was krass ist, was ich jetzt so merke, ich bin jetzt auch so ein halbes Jahr circa raus, man nimmt den Fußball, wenn man in dieser Blase ist, viel mehr wahr, dass es viel mehr ist, als es eigentlich ist. Also man denkt immer, man hat ein Spiel verloren, boah, was denken die Leute über mich? Was passiert hier wieder, was passiert da wieder? Macht sich so voll den Kopf, ne? Und wenn man das mal aus der anderen Perspektive sieht, ne, die Leute wirklich von 15.30 Uhr bis 17.15 Uhr haben die Fußball im Kopf und auf der Autofahrt sagt nochmal einer, ey, das kann doch alles nicht wahr sein. Und dann sagt einer von der Rückbank, was machen wir denn heute Abend? Also es juckt keinen. Und man muss wissen, Fußball ist für viele Leute verdammt wichtig, aber halt auch einfach nur für diese 90 Minuten. Du bist so auch so schnell, ich merke das ja auch an mir, du bist so schnell vergessen, du bist so schnell raus. Also man sieht, man hat nicht so den richtigen Abstand dazu und kann das nicht so realistisch einschätzen. Und deswegen wird man, glaube ich, auch viel zu schnell nervös. Es gibt keinen Grund, nervös zu werden.
Ja, das hilft sicherlich auch vielen Leuten, dann in solchen Situationen zu sagen, ey, schau mal, wenn jemand aus dem Weltraum da runterschaut auf die Erde, was für ein kleiner Punkt dieses Spiel heute war, dass wir verloren haben. Mini-Mini-Punkt.
Ja, also wenn du so anfängst, dann ist ja sowieso alles egal. Ja, ne? Ja. Und das sollte man auch mal ab und zu, ist das auch gesund, sich das zu sagen, aber was ich gerade meinte, ist so dieses, man denkt, also ich habe immer gedacht, dass für ganz viele Leute Fußball wirklich so, die denken auch noch abends drüber nach. Ja. Tun sie nicht. Ja. Also jetzt, wo ich nicht mehr spiele, ich denke abends nicht mehr drüber nach. Weil ich jetzt gerade eher aus einer Fanperspektive gucke. Ja. Ich denke, also nicht mal während des Spiels denke ich so richtig drüber nach. Also es ist auch voll schön zu sehen.
Absolut, absolut.
Hast du das in deiner, also vor einem halben Jahr, hast du das auch geschafft, dich ein bisschen zu lösen? Hast du das gebraucht auch, Dinge abseits des Fußballs wahrzunehmen, Gedanken frei zu kriegen? Oder warst du schon so in der Bubble drin?
Nee, voll. Also ich brauche das. Weil ich schon jemand bin, der sich ganz viel Gedanken über das macht. Deswegen brauche ich einen krassen Ausgleich. Ich habe ein Buch geschrieben während meiner Karriere. Ich habe diese TV-Experten, ich habe wirklich auf so vielen Hochzeiten getanzt. Und wenn es nicht läuft, dann heißt es ja auch immer, boah, der konzentriert sich nicht auf Fußball. Ich brauchte das, um mich auf Fußball, um einen klaren Kopf zu haben. Also wenn ich nur da bin und mich nur mit dieser Sache beschäftige, das ist auch nicht gesund oder für mich ist das nicht gesund und deswegen habe ich relativ viel immer so nebenbei gemacht, ohne natürlich irgendwie nur 1% vom Fokus zu verlieren, logischerweise, aber ich brauchte das für mich schon Und ich sehe das auch bei vielen Mitspielern, denen ich auch gerne immer rate und raten würde, ey, löst euch mal ein bisschen und macht wirklich mal Dinge, und das kann alles sein, aber fresst euch nicht auf. Also guckt nicht 15 Mal am Tag in irgendein Transfermarktforum, was irgendwer über euch schreibt. Ne? Das ist, keiner gibt das zu, der ich lese nichts. Jeder liest alles, gerade so am Anfang. Ich habe früher, also bis ich 26 war, ganz locker, habe ich alles gelesen, aber alles. Dann irgendwann habe ich es dann gelassen. Ich bin zum Glück so, dass es mich nicht so berührt hat, was irgendwelche Menschen über mich sagen. Das ist trotzdem, das macht irgendwas mit dir, was voll unnötig ist einfach.
Und das ist dann noch eine Umfeldfrage, ne? Wenn du selber aufhörst zu lesen, aber dein Berater schickt es dir jeden Tag, dann macht es, glaube ich, auch wenig Sinn. Sondern tatsächlich das Gesamte muss passen. Jetzt hast du schon ein paar Jahre, ich darf das sagen, ich bin einen Tacken älter als du, ein paar Jahre auf dem Buckel, ein paar Jahre mitgemacht im Fußball. Wenn wir in unsere imaginäre Glaskugel schauen und nochmal auf diese Spieler-Trainer-Beziehung gucken, siehst du Entwicklungen, die den Trainer betreffen, auf die wir uns vielleicht vorbereiten sollten? Jetzt denk mal an andere Sportarten nochmal, da sind wir ja gerade auch sehr viel American Football, Defensivtrainer, Offensivtrainer. Also wird sich in diesem Gesamtkonstrukt vielleicht bald mal was ändern, was sich abzeichnet? Oder sagst du, ey, eigentlich, wie wir vorhin schon bei Empathie, bei Menschlichkeit waren, ist mal ein bisschen auch ruhig bleiben und der Fußball bleibt immer noch Fußball?
Man muss immer mit der Zeit gehen. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Und man darf auch nie von früher reden. Also allein während meiner Karriere, ich bin 2010 Profi geworden. Das würde ich heute nicht mehr werden. Keine Chance.
Weil?
Das Spiel sich verändert hat. Also schon, also als ich Bundesliga angefangen habe zu spielen, 2012 oder wann das war, da hatte jede Mannschaft eine Kampfzone. Da bist du beim Abstoß, wenn der Torhüter Abstoß hatte vom Gegner, bist du an die Mittellinie gelaufen. Da hat sich jeder umgedreht und ist erstmal 40 Meter in die Mittellinie gelaufen. Das gibt es ja gar nicht mehr. Das ist 12 Jahre her, 13 Jahre her. Das ist noch nicht so lange. Mhm. Und also wie sich der Fußball schon in dieser Zeit, wo ich gespielt habe, entwickelt hat, ist ganz krass. Und also mittlerweile ist es so, dass, also wenn ich sehe, diese ganzen 17-Jährigen, die bei uns jetzt beim Profitraining immer dabei waren, was die für Körper hatten, ne, da dachte ich mir, alter Schwede, was ist das für Maschinen? Ne? Die konnten dann halt generell, oder in der Masse, in der Breite konnten die nicht so gut Fußball spielen, wie wir früher, so vom technischen Level. Und das wird halt in den nächsten 10 Jahren wird das angepasst. Das werden technisch perfekte Spieler, die aber auch Maschinen sind. Und deswegen, du musst immer mit der Zeit gehen, immer mit dem Spiel gehen, immer spüren, was für das Spiel jetzt wichtig ist. Dann kommt eine neue Generation auf dich zu. Ich kann nicht von einem jetzt 12-Jährigen verlangen, der 20, 25 Jahre später, als ich geboren ist, dass der so denkt wie ich, dass der sich so motivieren lässt wie ich, dass der eine eigene Motivation mitbringt, dass der... Ich kann nicht davon ausgehen, dass er so ist, wie ich bin. Auch wenn ich es mir wünschen würde, weil dann könnte ich alle so irgendwie gleich anfassen. Man muss sich krass mit den neuen Generationen beschäftigen, wie man die anfasst. Das ja, also wenn wir früher so einen alten Trainer hatten und der hat uns erzählt, wir spielen heute für unsere Familien, da haben wir uns angeguckt und gedacht, und vielleicht hat der in seiner Generation, er wurde damit gecatcht. Uns hast du damit nicht mehr gecatcht und Generation, was haben wir jetzt, Better? Ja, die catchte mal auf gar keinen Fall damit. Und deswegen, jede Generation hat seine eigenen Regeln. Du musst dich heftig mit Generationen beschäftigen, meiner Meinung nach. Und die verstehen, nicht deren Sprache sprechen. Ne? Das ist auch ein bisschen cringe, wie man in der neuen Generation sagen würde, wenn ich jetzt hier, keine Ahnung, von Talahuns rede, von der Mannschaft. Da würde ich mich auch lächerlich machen. Aber du musst diese Generation verstehen, sonst kannst du sie nicht trainieren. Und du musst sie lieben und akzeptieren. Das ist ganz wichtig.
Ja, du schaust in meine Richtung, Dennis, du erwartest jetzt, dass ich dazu was sage. Ja, ich muss sagen, das Generationenthema ist eins meiner Lieblingsthemen. Mhm. Ja, deswegen hast du geschmunzelt.
Und weil du deiner Zeit voraus warst als Maschine. Aber
ja, das wollte ich jetzt hier nicht so ansprechen. Das hast du jetzt gemacht. Nein, also ich glaube wirklich, das Generationenthema, das ist eins, über das ich gerne spreche, weil natürlich schaut man jetzt, ich jetzt mit meinen 33, schaue auf einen 18-Jährigen, natürlich anders, beziehungsweise diese Generation tickt einfach anders. Ich glaube, die sozialen Netzwerke, ich glaube, da haben wir auch zuletzt schon drüber gesprochen, machen ganz, ganz viel auch mit der jungen Generation. Alleine, wir hatten letztes Mal das Thema, dass man einfach jetzt kürzere Videos einfach deutlich lieber schaut. Ja, lange Videos, da brauchst du gar nicht mehr um die Ecke kommen. Also das ist ein Riesenthema und ich glaube natürlich, das Thema rund um ja, die Kognition ist eins, was nach wie vor, wo Entwicklungspotenzial herrscht. Ich glaube, im Fußball hat man mittlerweile sehr, sehr vieles, was die körperliche Entwicklung und so weiter angeht, stark weiterentwickelt. Technik, Taktik ist ein Thema, wo man, glaube ich, sehr, sehr weit ist. Ich glaube, was Individualtraining angeht, Techniktraining angeht, da will man sich schon noch hier und da verbessern. Ich glaube, da sind uns andere Länder auch voraus. Aber eben kognitives Training, also im Endeffekt das Hirn trainieren, ich glaube, da gibt es einfach noch Potenzial und da bin ich total gespannt, einfach wo der Weg hinführt.
Und wo der Fokus gesetzt wird, ne?
Ja, auch
bin
das.
Ich total bei dir, aber ich glaube, am Ende geht es schon um eine funktionierende Mannschaft, wo sich dann auch jeder Einzelne entwickeln kann und dann gehen wir wieder so ein bisschen back to the roots vielleicht auch, ne? Ein paar Grundlagen dazu legen. Chris, am Ende unseres Gesprächs wollen wir immer noch so ein bisschen zusammenfassen, beziehungsweise hast du jetzt gleich die Möglichkeit, kurz nochmal aufzuzeigen, aus deiner Rolle heraus als Spieler, vielleicht einfach nur in einer Art Aufzählung, was würdest du unseren Hörern, unseren Trainern raten, in der Zusammenarbeit oder für den Alltag in dieser Beziehung Spieler-Trainer sich gut aufzustellen?
Macht euch keine Gedanken darüber, ob ihr autoritär seid oder nicht. Ihr seid autoritär, weil ihr Trainer seid. Bleibt nach Möglichkeit immer gleich und sagt einfach nur die Wahrheit. Also ich bleibe dabei, jeder Mensch hat ein ganz feines Gespür, ob da jemand ist, der fair und ehrlich ist oder nicht. Und wenn man das ist, dann ist einem am Ende und das vernünftig begründen kann. Ne? Und wenn man es nicht begründen kann, ich hätte es total cool gefunden, hätte mir einer mal gesagt, ey Kramer, pass auf, ich kann mit dir einfach nicht so richtig was anfangen. Ich weiß nicht wieso. Ich glaube auch, dass ich viele andere Trainer gut finde. Ich finde dich nicht so gut. Deswegen, ich brauche dich manchmal, du spielst auch bei mir, aber keine Ahnung, also sowas hätte ich super cool gefunden und man hätte mich damit auch nicht verloren und ich glaube, man kann niemanden verlieren, wenn man ihm die Wahrheit sagt, da bin ich ganz, ganz, ganz sicher und die Wahrheit ist auch nicht immer böse und die tut auch nicht immer weh, die Wahrheit, also jede Wahrheit tut weniger weh als eine kleine Lüge.
Wie schön, Anselm. Kannst du da noch einen draufsetzen?
Boah, nee, ich kann nur sagen, dass ich echt viel mitgenommen habe aus der heutigen Folge. Unter anderem 6-Jahres-Vertrag für Chris Kramer. Ja, ist er sich noch nicht sicher, ich schon. Und ganz, ganz viele wertvolle Tipps, glaube ich, aber auch Erfahrungen, die auch Trainern helfen, einfach diese andere Perspektive auch mal wahrzunehmen. Deswegen war eine herausragende Folge mit dem ersten Spieler bei uns. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
Ja, vielen Dank euch.
Ja, und Dennis, danke, dass du auch wieder da warst.
Bin immer für euch da. Das ist nicht das Problem. Chris, vor allem auch nochmal danke von mir, genau. Ich glaube auch, dass da eine Menge kommen kann noch und sicherlich auch kommen wird. Ich bin gespannt, was kommt tatsächlich dann auch, auf welcher Hochzeit du ein bisschen länger verbleibst und was es dann wird und wo du die U13-Jungs bis zur U19 und in dem Profibereich, ohne einen zu verlieren, dann auch entwickelst und wie du dich entwickelst. Ich glaube, extrem viel drin. Auch sehr wichtig, diese Offenheit als Spieler zu haben, dann über Trainer zu sprechen. Du hast nur die Positivbeispiele rausgekehrt, das ist auch richtig so.
Ja, dann macht man ja auch so.
Ja, das hast du gut gelernt.
Ja, vielen Dank euch, war sehr schön. Und ich mache uns jetzt noch ein Räucherstäbchen.
Ich wollte gerade sagen, das wollte ich loben. Ja, das habe ich auch mitgenommen, das bringt eine schöne Stimmung rein. Ja.
Also, Lavendel. Lavendel-Tabak.
An alle kommenden Gäste. Wir bringen ihn mit, die Räucherstäbchen. Ihr müsst keine da haben. Dankeschön. Wir hören uns wieder.
Trainerkompetenzen im Profifußball. Eine Podcast-Serie der DFB-Akademie.